Wir sind in diese Welt gesandt, um barmherzig zu sein. Wir haben vor einiger Zeit angefangen mit diesem Thema und heute geht es damit weiter. Es gibt Postkarten zu diesem Thema. Und wer noch keine hat, kann sich hinterher gerne eine bei mir abholen. Die könnt ihr dann die nächsten Gottesdienste, zumindest wenn ich hier mit Predigen dran bin, gerne mitbringen und drauf gucken. Da sind so die einzelnen Unterthemen bildlich dargestellt. Es geht heute um ein Element, das für uns alle völlig selbstverständlich ist. Wir machen uns darum im Prinzip gar keine Gedanken. Ihr habt es heute alle schon benutzt beim Zähneputzen, beim Duschen. Ihr habt es wahrscheinlich alle getrunken im Tee oder Kaffee oder vielleicht sogar pur. Blumen gegossen haben die meisten heute Morgen wahrscheinlich nicht, aber auch dafür eignet es sich perfekt. Wir bestehen als Menschen zu, ja, die Schätzung ist da sehr variabel, 50-80% aus diesem Element, unser Gehirn zu 75%. Ohne dieses Element gibt es kein Leben. Wir sprechen vom Wasser, H2O. Wir drehen ganz selbstverständlich den Wasserhahn auf und dann kommt es, kalt oder warm, wie immer wir es brauchen, so viel wir wollen. Habt ihr schon mal versucht, den Wasserhahn so lange laufen zu lassen, bis das Wasser alle ist? Absurd, ne? Geht gar nicht. Für uns ist es nicht alle. Es kommt immer was nach. Wir haben im Prinzip überall und jederzeit Zugang zu frischem, sauberem Trinkwasser. Selbst hier im Gottesdienst. Wir haben bei uns im Auto immer einige Flaschen Wasser. Falls mal irgendwas ist, mal jemand Durst hat, wir stecken bleiben, immer was dabei. In vielen englischsprachigen Ländern gibt es, wenn man ins Restaurant geht, immer auch Trinkwasser dazu. Das muss man gar nicht bestellen, das kommt einfach auf den Tisch. Die meisten Redner bekommen ein Glas Wasser. Ich habe mir das heute mal selber organisiert hier. Wenn uns mal angekündigt wird, dass wegen Bauarbeiten 2 Stunden lang kein Wasser fließen wird, dann organisieren wir uns vorher etwas in den Eimer oder kochen die Kartoffeln vorher schon mal. Manchmal müssen wir das dann schon planen, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind, 2 Stunden auf Wasser zu verzichten. Ein Leben ohne Wasser ist für uns überhaupt nicht vorstellbar. Und dennoch ist es Realität für viele Menschen in dieser Welt. Fast 1 Milliarde Menschen lebt ohne Zugang zu frischem Trinkwasser. Die können nicht einfach mal so den Wasserhahn aufdrehen und es kommt. 2,5 Millionen Menschen leben ohne sanitäre Anlagen. Auch das können wir uns nicht wirklich vorstellen, was das bedeutet. Es gibt die UN, Vereinte Nationen. Vertreter von 189 Staaten haben sich im September 2000 auf sogenannte Millenniumsziele geeinigt. Auf Ziele, die sie gemeinsam erreichen und umsetzen wollen, damit es den Menschen in dieser Welt besser geht. Ein Teilziel davon lautete, bis 2015 den Anteil der Menschen zu halbieren, die keinen dauerhaft gesicherten Zugang zu hygienisch einwandfreiem Trinkwasser haben. Also noch nicht mal für alle Menschen dafür sorgen, sondern die Anzahl der Menschen zu halbieren, die das nicht so selbstverständlich haben, was wir haben. Und es hat sich eine Menge getan, da ist wirklich viel passiert, durch Initiativen und in der Politik. In Tansania zum Beispiel, Ostafrika, stieg der Anteil der Bevölkerung, die nun Zugang zu frischem Trinkwasser haben, von 38% auf 73%. Für die, die jetzt dazugehören, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Aber natürlich reicht das noch nicht. Was für uns so selbstverständlich ist, ist für viele Menschen, für zu viele Menschen noch unerreichbar. Wasser ist ein Menschenrecht. Das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser ist am 28. Juli 2010 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt worden. Und das ist gut. Allerdings letztendlich kann man das nicht einklagen. Keiner kann sagen, nur weil das hier verabschiedet wurde, habe ich jetzt auch diesen Zugang zum Trinkwasser. Diese allgemeinen Menschenrechte von den Vereinten Nationen sind rechtlich nicht bindend. Man kann sich daran halten, muss man aber nicht. Aber als Ziel, als Grundlage sind sie natürlich sehr bedeutend. Es gibt die erste überhaupt europäische Bürgerinitiative. Da haben Menschen aus Europa sich zusammengetan und dieses Thema Wasser ist ein Menschenrecht noch einmal als Petition eingegeben in die Vereinten Nationen. Und es wurden eine Gesamtzahl von Unterschriften gesammelt, 1.884.790. Genau, so viele Menschen haben unterschrieben und gesagt, ja, das ist mir wichtig, dafür gebe ich meinen Namen, meine Adresse her, dafür stehe ich mit ein. Wenn ich schon sonst nicht viel tun kann, will ich zumindest unterschreiben und dafür versuchen mitzusorgen, dass Menschen mit dem, was mir völlig selbstverständlich ist, versorgt werden. Und mit dieser Unterschriftengesamtzahl ist die EU verpflichtet, darauf zu reagieren. In dem Schriftsatz dieser Initiative heißt es, Wasser ist ein öffentliches Gut, keine Handelsware. Das ist schon mal so eine Grundlage. Die Natur gibt das Wasser. Es wird gefordert, dass die getroffenen Verabredungen auch weiterhin umgesetzt werden. Also Verabredungen sind schön, aber wenn man sie nicht einhält, ist es nicht mehr so schön. Das kennen wir aus dem persönlichen Bereich. Ein Versprechen alleine hilft niemandem. Nur die Umsetzung. Ja, wir gehen heute Nachmittag schwimmen. Und das dann auch zu tun. Nicht einfach nur zu versprechen. Die Regierung soll verpflichtet werden, für alle Bürgerinnen und Bürger eine ausreichende Versorgung mit sauberem Trinkwasser sowie eine sanitäre Grundversorgung sicherzustellen. Menschen setzen sich dafür ein, dass Menschen Zugang zu Wasser haben. Liebe Gemeinde, ich finde, es kann nicht sein, dass Wasser Luxus ist. Das Glück hat, wer in Westeuropa aufwächst und dass die anderen einfach Pech haben. Wasser ist ein Menschenrecht. Das finde ich auch. Und ich finde auch, das sollte für uns selbstverständlich sein, das zu finden und davon überzeugt zu sein und uns, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, auch dafür einzusetzen. In einem Lexikon gibt es folgende Bemerkung zu lesen. Zahlreiche Versuche haben ergeben, dass der Mensch sich nötigenfalls ohne Weib, ohne Geld, ohne Champagner, ohne Brot und sogar ohne Verstand durchs Leben schlagen kann. Ohne Wasser ist es aber noch keinem gelungen. Ein bisschen flapsig diese Bemerkung. Länger als 3 Tage können wir ohne Wasser nicht überleben. Auch die Wirtschaft und Entwicklung eines Landes hängt vom sauberen Wasser ab. Wenn wir nur an Landwirtschaft denken oder daran, dass Menschen sich selber versorgen, indem sie etwas anbauen in ihrem Garten, dafür ist sauberes Wasser nötig. Ein Leben ohne sauberes Wasser schränkt die Verwirklichung anderer Menschenrechte ein, nämlich das Recht auf Gesundheit, auf Unversehrtheit des Körpers. Ohne sauberes Wasser ist die Frage der Gesundheit eine recht schwierige. Immer noch sterben fast 4000 Kinder jeden Tag an den Folgen von verschmutzten oder verkeimtem Wasser. Das ist nicht richtig. Aber was geht uns das an im Gottesdienst? Wir haben noch gesagt, wir wollen Gott loben, wir wollen fröhlich sein, wir wollen das, was uns belastet, zu Gott bringen. Er kümmert sich. Und darum können sich doch andere Leute kümmern. Was haben wir damit zu tun? Liebe Gemeinde, abgesehen davon, dass jeder, der mit so einer guten Versorgung lebt wie wir, meines Erachtens nach mitverantwortlich ist, moralisch gesehen, dafür, dass andere Menschen auch diesen Zugang zu Trinkwasser haben, denke ich, haben wir als Christen die Aufgabe, uns um das zu kümmern, was Gott lieb ist, nämlich um seine Menschen und um seine Welt. Ganz am Anfang des Schöpfungsberichtes lesen wir, dass Gott dem Menschen Verantwortung gegeben hat. Von wegen Schlaraffenland, Paradies, ja schon. Aber auch eine Verantwortung, das Umfeld zu gestalten, zu versorgen und sich zu kümmern. Die ersten Menschen haben nicht nur rumgefaulenzt und genossen, sie haben auch etwas getan. Etwas Sinnstiftendes, eine Aufgabe von Gott übernommen. Und das war's dann mit dem Abschieben der Verantwortung. Das geht nicht, das können wir nicht. Wir können uns der Verantwortung nicht entziehen. Wir sind von Gott in diese Welt gesetzt. Das ist so. Wir sind in diese Welt gesetzt, um uns um Gottes Schöpfung zu kümmern. Das gehört auch zu unseren Aufgaben. Und dieser Auftrag, sich um Menschen in der Welt, in seiner Umgebung zu kümmern, der wird ja auch schon im Alten Testament ganz deutlich. Da wird es dann meistens so formuliert, kümmert euch um die Witwen und Waisen. Das waren damals die Bevölkerungsgruppen, die selber schlecht versorgt waren, die immer angewiesen sind auf Hilfe, auf die Familie, auf Unterstützung. Schon immer ist das Volk Israel aufgefordert gewesen, sich um die zu kümmern, die sich selbst um sich nicht kümmern können, die es einfach nicht schaffen. Und auch bei Jesus finden wir außer in seinem Verhalten, wie er sich um Einzelne gekümmert hat, auch Aussagen dazu, dass wir mitgestalten sollen und dürfen. Ich lese den Text, der uns durch diese Themen begleitet, und zwar aus Matthäus 25. Und zwar ist das eine Rede Jesu, die er hält, nachdem er seinen Jüngern einen Auftrag gegeben hat, die Gaben, die Gott ihnen anvertraut hat, einzusetzen. Und dann geht es hier mit diesem Text weiter. Wenn der Menschensohn, da spricht Jesus also von sich selber, wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit Erschaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden sie, die nach dem Willen Gottes gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Der Schlüsselvers, was ihr einem meiner geringsten Brüder, ich füge ein, Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Liebe Gemeinde, das Alte und auch das Neue Testament vermitteln uns ein Bild von Gott, der gnädig ist. Ein Bild von Gott, der erlebbar ist, der ein personeller Gott ist, der ein Gegenüber sein will für uns. Ein Bild von Gott, der uns Vater ist. Ein Bild von Gott, der als Jesus in diese Welt gekommen ist, der gestorben ist, der den Weg freigemacht hat. Wir haben das heute in manchen Gebeten gehört. Der Weg ist frei zu Gott durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Ein Bild von der Kraft Gottes, von seinem Heiligen Geist, der in dieser Welt wirkt und der vor allem in uns und durch uns wirkt. Es wird uns ein Bild vermittelt von Gott, der liebt. Der Menschen, der uns geschaffen hat, um uns zu lieben. Und der gnädig ist, immer wieder. Die Geschichte des Volkes Israels ist eine einzige Gnadengeschichte, also Versagensgeschichte seitens des Volkes, aber Gnadengeschichte seitens Gottes. Und neben dem, dass wir Gottes Gnade und Liebe empfangen und genießen dürfen und für uns daraus etwas gewinnen dürfen, steht auch, dass wir in dieser Welt leben, um zu handeln. Nicht, um bei Gott etwas erreichen zu können, damit wir noch mehr geliebt werden, damit er uns vergibt, damit wir besser dastehen als andere oder um Gott davon zu überzeugen, dass er etwas für uns tut. Nein, sondern weil für ein Leben mit Gott, das einfach dazugehört, dass es sich ausdrückt in konkreten Handeln. Weil zum Leben in Gottes Liebe gehört, dass wir so gut wir es eben können, uns für seine Schöpfung, für die Menschen in dieser Welt einsetzen. Dass wir uns um das kümmern, was Gott lieb ist, seine Welt, seine Menschen. Liebe Gemeinde, Jesus identifiziert sich hier ganz direkt mit Menschen, die in Not sind. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus ist so dicht bei einem Menschen in Not, dass er da gar nicht mehr unterscheidet. Was für ein Gedanke. Das heißt erstmal natürlich für einen Menschen, der in Not ist, ganz viel Trost. Gott tröstet. Jesus ist da, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Not haben. Vielleicht ist er da manchmal noch viel, viel dichter bei uns, als wenn es uns gut geht und wir so uns durchs Leben organisieren. Aber auch für uns, die wir mit Menschen zu tun haben, die Not leiden, ist das ein theologisch und geistlicher, wahnsinnig interessanter Aspekt, dass wenn wir einem Menschen etwas tun, es so ist, als tun wir es Jesus selber. Müsste das nicht unser ganzes Handeln auf den Kopf stellen oder zumindest einen großen Teil davon? Ich frage mich manchmal, was sehe ich denn eigentlich, wenn ich einen Menschen in Not sehe? Was ist so das Hauptsächliche? Da springen einem ja manchmal ganz merkwürdige Dinge ins Auge. Die Hilflosigkeit, die selber so hilflos macht. Der Stress, jetzt da spontan eingreifen zu müssen. Die Überforderung. So, ich kann doch nicht jedem helfen. Nee, natürlich nicht. Vielleicht ist ein Ansatz, dieses umzusetzen, was Jesus uns hier aufträgt, indem wir lernen, Menschen neu zu sehen. Gott in ihnen zu sehen, Jesus in ihnen zu sehen, den Heiligen Geist in Menschen zu sehen. Nicht dann den Menschen zu ignorieren, aber zu sehen, das ist nicht einfach nur etwas, das in Not ist. Es ist ein Mensch, den Gott liebt, in dem Gott auch ist. Barmherziges Handeln an einem Menschen ist Handeln an Gott. Und unsere Liebe zu Gott zeigt sich auch darin, wie wir mit Menschen umgehen. Ganz praktisch. Manchmal wird uns Christen ja, uns wird so viel vorgeworfen. Manchmal wird uns vorgeworfen, wir können so gut reden, obwohl ich mir da noch nicht mal so sicher bin, dass das wirklich stimmt. Oder dass wir Überzeugungen haben und dass es aber manchmal an der Praxis fehlt, an der Umsetzung. Denken wir an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich denke, denen, die hier sitzen, ist das wohl vertraut. Der Samariter, der jetzt mit diesem Gott des Volkes Israels gar nicht so viel zu tun hat, hat barmherzig gehandelt. Und Jesus sagt, geh und handel genauso. Das ist dein Auftrag, das ist deine Aufgabe in dieser Welt. Und diese Aufforderung gilt für uns halt heute noch genauso, weil es immer noch Menschen gibt, die Barmherzigkeit brauchen. Und die sind manchmal gar nicht so weit weg. Eine unserer zentralsten Glaubenssätze als Christen ist, dass Gott selber barmherzig ist. Davon leben wir. Das ist unsere Erfahrung, dass Gott ja selber mit uns barmherzig gewesen ist. Dass er uns vergibt, dass er uns diesen Weg zu ihm selber eröffnet, dass wir jederzeit kommen können. Gott ist nicht nur gerecht, sondern barmherzig. Und dieser Gott ist nicht nur für uns barmherzig, sondern auch für andere Menschen. Und wie kann Gott sich besser zeigen als durch andere Menschen, durch uns? Jesus sagt im Lukas-Evangelium, seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Das ist eine Riesenaufgabe. Und ich bin mir fast sicher, dass wir dafür, dass wir das so gar nicht sein können, so hundertprozentig auch wieder Gottes Barmherzigkeit nötig haben. Gott beschenkt uns unermesslich mit seiner Liebe. Wir singen im Lobpreis so schön Lieder und in unseren Gebeten formulieren wir, was uns so wichtig ist an Gott. Seine Liebe. Wir sind dazu berufen, seine Liebe in diese Welt hinauszugeben. Jemand sagte einmal, die Liebe zu Gott kann nicht anders, als sich in der Liebe zum Nächsten ausdrücken. Ich weiß nicht, ob ich das so einschränken würde, dass sie sich nur darin ausdrücken kann. Ich glaube schon, dass es auch im Lobpreis, auch in meiner eigenen Zeit mit Gott sich ausdrücken kann. Aber ich glaube, dass es sich auf jeden Fall auch in der Liebe zum Nächsten ausdrücken muss. Anselm Grün sagt, darin kommt das Wesen des Menschen zum Ausdruck, dass er mit dem anderen fühlt und barmherzig ist mit ihm. Das ist das Wesen des Menschen. Das könnte man vielleicht auch nochmal in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Und er sagt weiter, wenn wir wie Gott barmherzig mit den Menschen fühlen, dann haben wir Teil an Gott. Dann verstehen wir, wer Gott ist. Dann hat Gottes Geist von uns Besitz ergriffen. Verkürzt gesagt, wir erleben Gottes Geist, wenn wir barmherzig sind mit einem Menschen, der in Not ist. Wir haben über 7 Werke der Barmherzigkeit gesprochen. Hier in diesem Text tauchen einige auf, vielleicht können wir die mal sehen. Wir haben über das hungrige Speisen gesprochen. Heute könnt ihr euch denken, geht es um den Durst, durstige Tränken. Dazu gehört zu diesem Themenblock nackte bekleiden, Fremde beherbergen, Gefangene erlösen oder besuchen, Kranke besuchen und als Ergänzung Tote begraben. Das sind beispielhafte Handlungen, in denen sich Liebe zum Nächsten zeigt. Beispielhafte Handlungen, in denen es um konkrete Hilfe geht. Sicherlich gibt es noch andere Bereiche, in denen Menschen Hilfe brauchen. Das ist sind einige Beispiele. Und wir sind heute beim Thema durstige Tränke. Genau, nochmal extra unterstrichen. Helfend eingreifen in diese Welt, das ist auch unsere Sache. Davon können wir uns nicht distanzieren. Und sicher können wir nicht die großen weltpolitischen Themen regeln. Ich glaube, da sind wir dann tatsächlich an einer Grenze. Das können wir nicht. Wir können wohl nicht als Einzelne dafür sorgen, dass die Politik immer die richtigen Entscheidungen trifft. Aber wir können Initiativen unterstützen, wir können beten, wir können uns um einzelne Menschen kümmern. Wir haben eine Verantwortung hier in Westeuropa, die wir wahrnehmen sollten. Es geht, wie bei allen Aufforderungen in der Bibel, dass wir uns einmischen in diese Welt, überhaupt nicht darum, irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht einfach darum, darauf hinzuweisen, dass wir Verantwortung haben, aber auch Möglichkeiten. Ich sage mal so ganz verkürzt, wenn Gott uns das zutraut, dann gibt er uns auch bestimmte Fähigkeiten, Dinge umzusetzen. Sonst wäre es ja auch ein bisschen merkwürdig von Gott, uns Aufgaben zu geben, die wir nicht ansatzweise irgendwie umsetzen könnten. Vielleicht haben wir manchmal mehr Potenzial, als wir uns selber so zutrauen, weil wir so das große Ganze sehen und denken, boah, das kann ich gar nicht alles, natürlich nicht. Ein Manager eines großen Lebensmittelkonzerns sagte provozierend mal Folgendes zum Thema Wasser und Menschenrecht. Es gibt kein Menschenrecht auf einen vollen Swimmingpool. Ja, kein Problem, bin ich voll bei ihm, aber ich habe ja auch keinen Swimmingpool, da bin ich ganz gut raus aus dem Thema. Aber im Durchschnitt verbraucht ein Deutscher, wisst ihr, wie viel Liter am Tag? 122 ist so das, was ich gefunden habe. Vor einigen Jahren waren das noch 126. Es scheint, als ob wir ein bisschen sparsamer geworden sind. Es gibt weltweit gravierende Unterschiede. In Dubai sind es 500 Liter. Ist auch kein Wunder. In Indien 25 Liter. Und in manchen Gegenden gibt es einfach kein sauberes Trinkwasser. Und wenn man korrekt sein müsste, dürfte man auch nicht von Wasserverbrauch reden, sondern von Wassergebrauch. Wir verbrauchen das Wasser ja nicht. Es wird ja dem Kreislauf irgendwie wieder zugeführt und dann unter viel Kosten und Mühen wieder gereinigt. Ich habe, als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, mal meinen Wasserkonsum oder Gebrauch ein bisschen unter die Lupe genommen und dachte, oh Hilfe, sicher gibt es Punkte, an denen ich, damit es nicht immer schwieriger wird, Wasser zu reinigen und zur Verfügung zu stellen, an denen ich mich beherrschen muss. Und ich fange jetzt tatsächlich an, ich habe davor noch nie drüber nachgedacht, beim Zähneputzen das Wasser auszustellen. Ich kann einfach besser Zähne putzen, wenn es dabei rauscht. Wahrscheinlich macht ihr das schon alle, ihr seid gut. Ich kenne jemanden aus meiner engeren Familie, der, wenn er auf warmes Wasser wartet, immer einen Eimer drunter stellt. Manchmal ist das ganze Badezimmer voller Eimer. Es ist so furchtbar, aber es ist wahrscheinlich gut. Aber es nervt mich unglaublich, wenn ich mal da bin. Vielleicht nächstes Mal nicht mehr. nach dieser Predigt, die ich mir selber auch halte. Das ist auch ein Stück Verantwortung übernehmen in dem Bereich, wo wir einfach vernünftig lernen können, mit Wasser umzugehen. Und mir war gar nicht bewusst, wie viel Wasser für die Herstellung von Alltagsdingen gebraucht wird. Naja, ob jetzt Bier zum Alltagsgegenstand gehört, weiß ich nicht. Aber für ein Liter Bier braucht man 10 Liter Wasser. Für ein Kilo Papier 250 Liter. Ich verbrauche sehr viel Papier. Für ein T-Shirt circa 2000 Liter Papier. Wasser, Papier nicht, Wasser, genau. Für ein Kilogramm Getreide 1 bis 2000 Liter. Für ein Kilogramm Rindfleisch fast 10-mal so viel. Für ein Liter Biotreibstoff Ethanol braucht man 4500 Liter Wasser. Nur mal so ein kleiner Einblick, dass es nicht nur um das laufende Wasser geht, sondern dass auch unsere Verantwortung darin besteht, mal zu überlegen, wie komme ich eigentlich an die Dinge, die ich habe und was wird dafür benötigt. Dass wir überdenken, wie wir mit dieser wertvollen Ressource, die uns, wie gesagt, ganz selbstverständlich zur Verfügung steht, umgehen. Und zwar so verantwortungsvoll damit umgehen, dass andere Menschen auch was haben. Eine Trägerin des alternativen Nobelpreises in Indien sagte einmal, die Erfindung des Wasserhahns und der Mineralflasche haben uns vergessen lassen, dass Wasser, bevor es aus dem Hahn fließt oder in Flaschen verkauft wird, ein Geschenk der Natur ist. Wasser ist ein Geschenk der Natur. Und insofern für jeden da. Keiner hat das Recht, besonders viel abzugreifen, sodass andere nichts mehr haben. Wasser ist wertvoll, kostbar, umkämpft und wird sicher, so sagt man, in den nächsten Jahren noch mehr umkämpft werden. Also ich denke, dass diese Aufforderung, Durstige zu tränken, damit zu tun hat, auch wie wir uns in dieser Welt ganz praktisch verhalten, was unseren Wassergebrauch angeht. Aber wenn wir in der Bibel nach Wasser oder nach Durst gucken, nach diesem Thema, dann sehen wir, dass das oft auch als Sinnbild benutzt wird. Der Durst ist für Jesus ganz oft auch ein Bild für den inneren Durst, für die Sehnsucht eines Menschen, für die Sehnsucht nach Leben. Es könnte so sagen, den Durst des Herzens. Den kann und will Jesus stillen. Er will für uns zu einer Quelle werden, uns ewiges Leben schenken, und zwar eine Quelle, die nie versiegt. Da können wir den Wasserhahn aufdrehen und dann fließt es und fließt es. Sie fließt aus Gott. Gott stillt unseren Durst, unsere Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Unterstützung, nach Liebe, und zwar nach einer Liebe, die nicht abhängig ist von anderen Menschen oder von Situationen oder davon, dass ich Erfolg habe. Die Liebe, die Jesus schenkt, ist davon unabhängig und ist qualitativ anders als unsere Liebe. In Johannes 7 heißt es, wer Durst hat, von dem werden, und dann kommt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe mal hier versucht, so ein bisschen mit diesem Blau und mit dem Krug und dem Wasser so dieses Strömen ansatzweise darzustellen. Wasser als Sinnbild auch für den Heiligen Geist, der nicht abmessbar zur Verfügung steht, den Gott nicht so in Tröpfchen, wie in Tropfen im Wasserhahn so zur Verfügung stellt, sondern der wuscht und fließt. Der Durst nach Leben ist ein Durst nach Liebe. Nach Liebe, die wahrhaftig und so echt nur bei Gott sein kann und bei ihm ist, mit der er uns füllen kann und will. Nochmal ein paar Gedanken von Anselm Grün, der sagt, Menschen haben Durst nach Liebe. Wir können ihren Durst nicht immer stillen. Denn manchmal ist dieser Durst maßlos. Und wir wären überfordert, diesen maßlosen Durst nach Liebe zu erfüllen. Aber wir sollten zumindest ein Gespür dafür entwickeln, wo Menschen sich nicht nur nach äußeren Dingen sehnen, sondern letztlich nach Zuwendung und Liebe, nach Bestätigung und Anerkennung, nach Geborgenheit und Gemeinschaft. Wir sollten ihnen geben, was wir selbst empfangen haben. Den Geist der Liebe, den uns Jesus in seinem Tod überliefert hat und der in uns zu einer nie versiegenden Quelle der Liebe geworden ist. Aus ihr dürfen wir immer schöpfen. Wir sind aufgefordert, Durstige zu tränken mit dem, was wir selber empfangen haben. Nicht mit etwas, zu dem wir keinen Zugang haben. sondern etwas, was schon da ist für uns. Und Jesus war da ja sehr freigebig, hat gar nicht groß unterschieden zwischen Menschen, die Freund oder Feind sind. Seine Zuwendung war für alle Menschen da, sehr unterschiedlich, aber er hat sich vielen Menschen zugewendet, die ihn brauchten. Und sehr oft mit Konsequenzen, die für ihn nicht immer angenehm waren. Menschen haben sich distanziert, haben über ihn gelästert. Die Familie war traurig, weil er sich anderen zugewendet hat. Letztendlich hat ihn dieses Verhalten ans Kreuz gebracht. Wir haben Barmherzigkeit erlebt und dürfen die weitergeben und können die. Ich höre in dieser Aufforderung immer auch das Zutrauen Gottes. Dass wir Durstige tränken können mit dem, was wir von Gott empfangen haben. Mit der Liebe, mit der Aufmerksamkeit, die Gott uns schenkt, können wir andere Menschen beglücken. Wir haben Zugang zu einer Quelle, die nie versiegt. Wenn ich hier das Glas austrinke, dann kann ich mir aus der Kanne nachschütten. Gießen, man sagt nicht schütten, gießen. Wenn die Kanne leer ist, kann ich mir Neues holen. Vielleicht ist das ein Sinnbild für das, was Gott uns schenkt. Seinen Heiligen Geist, seine Liebe. Da ist kein Ende. Da ist immer genug da. Die Frage ist, will ich das? Bin ich dafür bereit? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage auch nach offenen Händen. Also wir können auch unsere Hände zuhalten. Dann ist Gott trotzdem da. Aber dann werden wir manches nicht empfangen. Wir dürfen von dieser Quelle schöpfen und unseren Durst stillen. Und wir haben dann die Aufgabe, dem Durst anderer Menschen zu begegnen. Möge Gott uns dazu helfen, dass wir das in dem Rahmen, den wir können, tun und erleben. Amen.